Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 119. Richemont verschwand im Dunkel der Nacht. Jenseits des Gartens angekommen, blieb er aufatmend stehen.
»Ich bin doch besser, als ich dachte«,
brummte er.
»Gegen 50 Taler werden es sein, die ich ihm gegeben habe. Lieber Herr Kapitän«, sagte er, »was er wohl später sagen wird, wenn er merkt, dass er nichts weiter bekommt? Am liebsten möchte ich alles für mich behalten, aber das geht nicht. Der Einfluss Rallions ist groß. Ich kann durch ihn weit mehr Vorteile ziehen, als die Hälfte dieses Diebstahls beträgt. Gute Nacht, Königsau. Gute Nacht, Madame Margot. Ihr werdet an diesen Abend lebenslang gedenken.«
Und Henry murmelte, zum Schlosse zurückkehrend, bei sich: »Dummkopf, gibt mir auch noch eine Handvoll Goldstücke obendrein. Wie ihn das wurmen wird, wenn er die Christbescherung erkennt. Es ist dem alten Spitzbuben recht. Nun aber muss ich machen, dass ich in Sicherheit komme.« Er kehrte in das Innere des Schlosses zurück und gab einem Diener den Auftrag, sobald nach ihm gefragt werde, zu sagen, dass ihn ein leichtes Unwohlsein befallen habe und er um Entschuldigung bitten lasse. Dann suchte er sein Zimmer auf. Dort warf er seinen Reisemantel und seine lederne Reisetasche, welche er bei seiner Ankunft getragen hatte, durch das Fenster und ließ sich selbst dann an der Leine herab, welche er, als er den Boden erreicht hatte, hinter sich herzog. Dann schlich er sich nach der Gartenecke, wo er den Schatz versteckt hatte. Seine Taschen langten zu, alles aufzunehmen, und nun sagte er dem Orte Ade, an welchem er so freundlich aufgenommen worden war. Das Mahl hatte zu einer so späten Stunde geendet, dass die Teilnehmer es vorgezogen hatten, im Schlosse zu übernachten, anstatt noch während der Nacht abzureisen. Aber am frühen Morgen brachen alle auf. Smirnoff und Samuel Kohn waren die ersten, welche anspannen ließen, um nach Drengfurt zu Rallion zu fahren, welcher ganz sicher sehnlichst auf sie wartete. Sie fanden ihn in Reisekleidern, worüber sie sich wunderten.
»Weh«,
fragte der Pole,
»hat dies nicht den Anschein, als ob Sie den Ort verlassen wollten?«
»Das beabsichtige ich allerdings. Ich habe nämlich ein Leiden, welches mich öfters ganz plötzlich überfällt. Gestern in der Dämmerung erlitt ich einen solchen Anfall, dass ich nach einer Wärterin schicken musste, welche bis zum Morgen bei mir bleiben musste. Auch der Wirt hat während der Nacht nicht schlafen können. Ich muss schleunigst nach Berlin, um einen besseren Arzt zu sprechen, als ich hier finde.« Er hatte alles aus Berechnung getan. Die Wärterin und das Hotelpersonal konnten beschwören, dass er sein Zimmer nicht verlassen hatte. Das bezweckte er.
»Und wir?«
fragte Smirnoff. »Nun, wie ist es gegangen?«
»Nach Wunsch. Ich stelle mich Ihnen als den gerichtlich anerkannten Besitzer Ihres Eigentums vor.«
»Zeigen Sie die Papiere.«
»Hier, Kauf, Quittung, alles ist vorhanden. Wo es sonst mehrere Wochen bedarf, um mit den Herren im Amte auf das Reine zu kommen, sind wir hier schnell fertig geworden. Geld ist eine Macht, und ich wünschte, dass ich mich im Besitze dieser Macht befände.«
»Das wird bald der Fall sein. Wir werden den zweiten Teil unseres Geschäfts in Berlin zum Abschluss bringen. Das ist dort ja ebenso gut möglich wie hier. Ich halte es überhaupt für besser und klüger, es dort zu tun als hier. Wir reisen zusammen. Sind wir fertig, erhalten Sie beide Ihr Salär.« Dieses schnelle Abreisen war auch vorher zwischen ihm und dem Kapitän, welcher schleunigst nachkommen wollte, verabredet. Sie hatten sogar ein Wirtshaus geringeren Ranges als Rendezvous bestimmt, obgleich beide in besseren Hotels absteigen wollten. Nach diesem Gasthause begab sich Rallion bereits am zweiten Tage nach seiner Ankunft und erkundigte sich dort nach Richemont, der hier natürlich einen anderen Namen trug. Er war angekommen. Rallion erhielt die Nummer des Zimmers genannt und begab sich zu ihm.
»Endlich«, rief der Kapitän, »mir ist die Zeit bis zu Ihrem Eintreffen unendlich lang geworden.«
»Wieso, hatten Sie keine Beschäftigung?«
Was hätte ich tun sollen?«
»Geld zählen.«
»Fällt mir doch ganz und gar nicht ein.«
Warum nicht?
Aus Vorsicht.
Ah so, ich befürchtete bereits zu hören, dass Sie kein Geld zählen könnten, weil keins vorhanden sei.
Sie glaubten, der Coup sei nicht gelungen?
Das war doch immerhin möglich. Also, Henry hat seine Schuldigkeit getan?
Er hat alles ganz ausgezeichnet gemacht.
Gut, aber bekommen wird er nichts. Das soll die Strafe sein für seine früheren Spitzbübereien. Sind Sie mit dem Koffer vorsichtig gewesen?
Ja, ich habe ihn in einen Korb gepackt und diesen als Behälter von Mineralienproben deklariert.
Das ist klug gehandelt. Wo ist er?
Hier.
Er zog den Korb unter dem Bette hervor, zerschnitt die Stricke und öffnete ihn. Er enthielt Steine und das kleine Köfferchen, welches von beiden mit liebevollen Blicken beäugt wurde. Eine Mineralienprobe, lachte der Graf. Köstlicher Gedanke. Jedenfalls wird nach diesem Koffer bereits geforscht. Das Geld nehmen wir, die Mineralien aber füllen wir hinein und senden ihn dann der Polizei. Überhaupt ist der ganze Coup ein wahres Meisterstück Ihrer Spitzfindigkeit, Kapitän. Zwei Rittergüter kaufen und bar bezahlen, das Geld aber sich sofort wieder zurückstehlen. Das ist grandios. Aber öffnen Sie.
Der Schlüssel fehlt leider.
Warum?
Henry hat ihn jedenfalls nicht vorgefunden. Königsau wird ihn zu sich gesteckt haben.
So müssen wir uns nach Werkzeugen umsehen.
Ich habe bereits Hammer und Meißel besorgt. Ich werde öffnen.
Das Köfferchen war nicht so außerordentlich durabel gemacht, dass es lange Widerstand hätte leisten können. Der Deckel sprang bereits nach einigen Schlägen auf. Die Augen der beiden Männer fielen neugierig auf den Inhalt. »Was ist das?« fragte der Graf. »Laub.«
»Und ein Zettel darüber«,
fügte der Kapitän hinzu.
»Dieser Königsau ist doch ein eigener Kauz, das Geld mit Laub zu bedecken. Diese Deutschen sind überhaupt alle halb verrückte Kerls. Was mag auf dem Zettel stehen?«
Jedenfalls hat er sich die Nummern der Wertpapiere aufgezeichnet und dieses Verzeichnis mit zum Gelde gelegt. Wie unsinnig! Nun ist das Geld mitsamt dem Verzeichnisse fort und es wird ihm unmöglich sein, der Polizei die Nummern anzugeben. Wir brauchen uns mit der Ausgabe dieses Geldes gar nicht zu genieren. Der Kapitän hatte den Zettel ergriffen und warf einen Blick darauf. Seine Augen wurden weit, und er ließ ein Schnaufen hören, wie von einem Tiere, welches in Zorn geraten ist.
»Himmel und Hölle«, rief er, »mir scheint allerdings, dass wir uns mit der Ausgabe ganz und gar nicht zu genieren brauchen.«
»Nicht wahr?«
»Ja, und zwar, weil wir es gar nicht ausgeben können.«
»Nicht? Warum? Was haben Sie? Was ist mit Ihnen?«
»Wir können es nicht ausgeben, weil wir es nicht haben.«
Der Graf blickte ihn bestürzt an. »Wir haben es nicht. Das ist ja der Koffer, in welchem es sich befand«, meinte er.
»Ja.«
»Aber was steht auf dem Zettel?«
»Da lesen Sie selbst.«
Der Graf nahm den Zettel und las laut die Worte. »Meinem lieben Freunde und Kollegen Richemont zum Andenken an den Schatz, nach welchem ihm umsonst der Mund gewässert hat. Henry de Lommel.« Er blickte den Kapitän ratlos an. Dieser meinte,
»Das ist sehr deutlich. Oder verstehen Sie es vielleicht nicht?«
»Verstehen? Ah, der Schurke wird uns doch nicht betrogen haben.«
»Was sonst? Was anders? Da lassen Sie uns einmal nachsehen.«
Sie besahen sich den Inhalt des Koffers. Sie durchwühlten den letzteren und warfen alles heraus. »Alle Teufel, Steine und Laub«, rief der Graf.
»Laub und Steine«,
wiederholte der Kapitän in grimmigstem Tone. »Er hat uns betrogen.«
»Betrogen und bestohlen. Aber ich werde den Schurken suchen. Ich werde ihn ganz sicher finden und zermalmen.«
Sein Gesicht nahm einen schrecklichen Ausdruck an. Sein Schnurrbart ging in die Höhe und ließ die langen, gelben Zähne sehen. »Oder handelt er im Einverständnisse mit Königsau?« bemerkte Graf Rallion. Richemont fühlte sich von diesem Gedanken betroffen.
Donner,
meinte er,
auch das ist möglich.
Vielleicht hat er geahnt und erraten, dass er nichts bekommen sollte und Königsau alles mitgeteilt.
Das ist mir doch nicht sehr wahrscheinlich. Er hätte sich ja als Spitzbube hinstellen müssen.
Das ist richtig.
Ja, er hat uns betrogen. Er hat das Geld an sich genommen und uns diese Steine dafür gegeben.
Mineralienproben, meinte der Graf mit einem bösen Fluche.
Brechen wir auf, kehren wir wieder zurück, um ihn zu fangen.
Pah, wir bekommen ihn doch nicht. Er wird schon längst über alle Berge sein.
Aber ich suche eine Spur. Ich finde sie und bringe ihn zur Anzeige. Ich werde der Polizei melden, dass er der Dieb ist.
Der Kapitän ließ sich von seinem Grimme hinreißen. Der Graf zeigte sich besonnen. Er entgegnete, »Damit würden wir nur uns selbst schaden. Nimmt man ihn gefangen, so wird er alles gestehen, und es geht dann uns ebenso wie ihm an den Kragen.«
»Wir bestreiten alles. Er ist ein Lügner.«
»Man wird ihm dennoch glauben. Das Klügste ist, dass wir heimlich nach ihm forschen. Meine Geschäfte hier sind abgemacht. Ich habe den Kauf hier in den Händen. Vernichten wir den Koffer. Stecken wir ihn hier in den Ofen, um ihn zu verbrennen. Dann brechen wir auf. Die Güter sind mein. Die Rache an Königsau ist gelungen. Nur das ist verloren, was wir zu viel gezahlt haben. Und wenn wir es klug anfangen, wird es uns vielleicht doch gelingen, dieses Schurken habhaft zu werden und ihm seinen Raub wieder abzujagen.« Die beiden Männer erkannten, dass sie betrogen worden seien und in ihrem ehemaligen Diener ihren Meister gefunden hatten. Die Gier nach Rache überstieg noch den Grimm über den Betrug, welcher an ihnen verübt worden war. Sie verbrannten den Koffer und saßen einige Stunden später im Bahnwagen, um den gegen Königsau gerichteten Schlag auszuführen und zugleich nach Spuren dessen zu suchen, der sie um ihren Raub gebracht hatte. Was Königsau betrifft, so hatte er am Morgen nach dem Kaufe Smirnoff und Samuel Kohn abfahren lassen, ohne eine Ahnung von dem schweren Verluste zu haben, welcher ihn betroffen hatte. Erst als beim Frühstücke der Gerichtsamtmann, welcher die aktuelle Handlung geleitet hatte, die Bemerkung machte, dass vorsichtigerweise ein Verzeichnis der Nummern der Staatspapiere anzulegen sei, öffnete er den Schrank und nahm den Koffer hervor. Der Schlüssel fehlte. Das fiel ihm auf, denn er wusste ganz genau, dass er denselben stecken gelassen hatte. Da er ihn trotz allen Suchens nicht fand, so wurde ihm ängstlich zumute. Er ließ die noch anwesenden Herren rufen und teilte ihnen die beunruhigende Entdeckung mit, welche er gemacht hatte. Es wurde beschlossen, gar nicht erst auf die Ankunft eines Schlossers zu warten, sondern den Koffer sofort aufzubrechen. Das geschah. Der Schreck und die Aufregung, welche sich nun aller bemächtigte, ist gar nicht zu beschreiben. Der Amtmann gab den Befehl, dass kein Mensch, welcher sich auf dem Schlosse befinde, dasselbe ohne Erlaubnis verlassen dürfe. Ein sicherer Bote wurde nach der Polizei geschickt, und dann begann eine allgemeine Aussuchung. Die gestohlene Summe war so bedeutend, dass an eine Schonung der Gefühle der Einzelnen gar nicht gedacht werden konnte. Diesem ersten Schlage folgte ein zweiter, noch größerer. Frau Margot hatte sich noch in ihrem Zimmer befunden, als die schlimme Entdeckung gemacht wurde. Sie war schon längere Zeit unfähig, allein zu gehen. Jetzt hörte sie ein Rennen und Rufen, ein Klagen und Fragen. Sie klingelte, sie rief nach Dienerschaft, aber vergeblich. Jetzt bemächtigte sich ihrer eine ungewöhnliche Angst, und diese Angst nahm zu, je lauter der Lärm wurde und je weniger man sich um sie bekümmerte. Sie versuchte, sich von ihrem Stuhle zu erheben. Es gelang ihr, aber unter großen Schmerzen. Sie griff sich an der Wand und an den Möbeln hin bis an die Tür, öffnete dieselbe und schob sich hinaus. Einer der Diener kam gerannt und wollte vorüber, ohne sie zu beachten. »Willem, Willem«, rief sie, »was gibt's? Was ist geschehen?« Erst jetzt bemerkte er sie. »O Gott, gnädige Frau«, rief er ganz außer sich, »man ist eingebrochen, man hat sie bestohlen, fürchterlich bestohlen.« »Eingebrochen, uns betrogen? Um Gott, was ist es denn, was man gestohlen hat?«
»Alles, alles, das ganze Vermögen.«
Es war ihr, als ob sie einen Keulenschlag auf den Kopf erhielte. »Das ganze Vermögen«, ächzte sie. »Wo denn?«
»Das Kaufgeld, die ganze Kaufsumme aus dem Koffer, in welchem sie verschlossen war.«
»O Gott, 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 verkauft, verloren, meine,
Ahnung, wollte sie sagen, aber sie vermochte nicht, das Wort vollständig auszusprechen. Sie brach zusammen. Der Diener rannte zur Königsau, welcher rat und fast gedankenlos unter den Seinen stand. »Gnädiger Herr«, rief er, »schnell, schnell, die gnädige Frau ist in Ohnmacht gefallen.« Alles eilte mit ihm fort, aber Hugo vermochte nicht, ihm zu folgen. Hätten ihn nicht zwei ergriffen und gehalten, so wäre er zu Boden gesunken. Auf diese gestützt vermochte er, erst nach einiger Zeit fortzuwanken, um nach seiner Frau zu sehen. Man hatte sie auf das Ruhebett gebracht, sie schien tot zu sein. Ihre Augen waren starr und offen, und vor ihrem Mund stand ein bräunlicher Schaum. Er brach mit einem lauten Aufschrei neben ihr zusammen. Der Amtmann schickte sofort einen reitenden Boten nach dem Arzte. Als dieser kam, untersuchte er die beiden und erklärte, dass Frau Margot vom Schlage getroffen sei und nur noch wenige Tage, vielleicht nur Stunden zu leben habe. Bei Herrn Hugo aber sei ein hitziges Fieber im Anzuge, welches sein Leben in die größte Gefahr bringen könne. Nur die sorgsamste Pflege werde ihn zu retten vermögen. In diesem Jammer zeigte es sich, was sein zartes Frauenherz vermag, wenn die Wolken des Unglücks sich zu entladen beginnen. Ida, die Schwiegertochter der beiden Kranken, hatte von dem Augenblicke an, an welchem sie die Kunde von dem Unglücke vernommen, kaum ein Wort gesprochen. Ihr ganzes Wesen schien in Tränen erstarrt zu sein, und doch war sie die Einzige, welche Ruhe und Fassung zeigte und durch entschiedene Winke erklärte, dass sie die Sorge um die Eltern nur allein auf sich nehme und einem jeden anderen verbiete, sich ihnen zu nahen. In all diesem Jammer und Wehklagen, in diesem Schrecke und dieser Angst, war es keinem Menschen eingefallen, an den französischen Gast zu denken. Nur einer dachte an ihn, und der war ein Kind. Der kleine Richard hatte noch in seinem Bettchen gelegen, als sich das Rennen und Rufen erhob. Er war neugierig geworden, aufgestanden, hatte die Tür geöffnet und blickte auf das Durcheinander hin- und herrennender Menschen, ohne zu wissen, was er davon halten solle. Da aber kam einer weinend den Seitenkorridor herauf, einer, von welchem er wusste, dass dieser mit ihm sprechen werde. Es war der alte Kutscher Florian, welcher, vom Schreck auch fast gelähmt, herbeigewankt kam, in der Haltung eines Menschen, welcher Mühe hat, seine Gedanken in Ordnung zu halten. »Florian, Florian«, rief der Knabe, »komm her, Florian, warum eilen diese Leute so?« Der Alte trat herbei, nahm den Kopf des Knaben zwischen seine Hände, beugte sich nieder, küsste ihn auf das weiche Haar und antwortete weinend, »Richard, lieber Richard, es ist dir ein großes, sehr großes Unglück geschehen. Die Großmama und der Großpapa«,